Gottesdienst zusammen feiern und stehen zu Beginn auf. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des dreieinigen Gottes, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Amen. Bitte setzen Sie sich wieder. Und ich möchte uns zu Beginn des Gottesdienstes den Psalm 8 vorlesen. Psalm 8. Dem Vorsänger auf der Gittit ein Psalm Davids. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde, der du deine Hoheit über die Himmel gesetzt hast. Aus dem Mund von Kindern und Säuglingen hast du ein Lob bereitet um deiner Bedränger willen, um den Feind und den Rachgierigen zum Schweigen zu bringen. Wenn ich deinen Himmel betrachte, das Werk deiner Finger, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du an ihn gedenkst, der Sohn des Menschen, dass du auf ihn achtest? Du hast ihn ein wenig niedriger gemacht als die Engel. Mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrscher über die Werke deiner Hände gemacht, hast alles unter seine Füße gelegt, Schafe und Rinder allesamt, dazu auch die Tiere des Feldes, die Vögel des Himmels und die Fische im Meer, alles, was die Pfade der Meere durchzieht. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde. Wir wollen weiter beten. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass wir hier zusammenkommen dürfen zum Bekenntnistag und dass wir nun gemeinsam zum Beginn dieses Tages einen Gottesdienst feiern dürfen. Wir danken dir, dass wir durch das Werk deines Sohnes nun vor dich treten dürfen und voller Zuversicht hier sein dürfen und dich anbeten dürfen und dein Wort hören dürfen und wissen dürfen, dass dein Wort wahr ist. Du hast uns in deinem Sohn und in dem, was er für uns getan hat, bewiesen, dass du ein Gott bist, auf dem Verlass ist, der sein Wort hält und der uns errettet aus unserer Sünde und Not. Und Herr, wir bitten dich auch heute Morgen, dass du uns unsere Schuld vergibst, dass du jetzt alles fernhältst, was uns abhält, auf dich zu hören. Und wir bitten dich um deinen Segen für diesen Gottesdienst. Wir bitten dich auch um deinen Segen für diesen ganzen Tag, dass du die Redner segnest und die Verkündigung. Herr, ich bitte dich, dass du mich jetzt zurüstest, in rechter Weise dein Wort zu verkünden. Und dass du uns allen deinen Segen schenkst, dass wir dein Wort aufnehmen und dass wir mit unseren Gebeten und mit unseren Liedern wirklich dich ehren. Herr, wir loben und preisen dich dafür, dass du der Herr der Welt bist und dass du unser Herr geworden bist durch Jesus Christus. Amen. Wir wollen auf Gottes Wort hören und die Lesung in diesem Gottesdienst steht im Kolosserbrief im Kapitel 1. Kolosser Kapitel 1, Vers 9 bis Vers 23. Kolosser 1, ab Vers 9. Deshalb hören wir auch seit dem Tag, da wir es vernommen haben, nicht auf, für euch zu beten und bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht, damit ihr des Herrn würdig wandelt und ihm in allem wohlgefällig seid, in jedem guten Werk fruchtbar und in der Erkenntnis Gottes wachsend, mit aller Kraft gestärkt, gemäß der Macht seiner Herrlichkeit zu allem standhaften Ausharren und aller Langmut mit Freuden, indem ihr dem Vater Dank sagt, der uns tüchtig gemacht hat, teilzuhaben am Erbe der Heiligen im Licht. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Er, der der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei. Denn es gefiel Gott, in ihm alle Fülle wohnen zu lassen und durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes, durch ihn, sowohl was auf Erden als auch was im Himmel ist. Auch euch, die ihr einst entfremdet und feindlich gesinnt wart in den bösen Werken, hat er jetzt versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unverklagbar darzustellen vor seinem Angesicht. Wenn ihr nämlich im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt, das verkündigt worden ist in der ganzen Schöpfung, die unter dem Himmel ist und dessen Diener ich, Paulus, geworden bin. Der Herr segne an uns sein Wort. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Ich lese uns zu Beginn der Predigt den Predigttext vor. Es sind Ausschnitte aus dem Schöpfungsbericht aus 1. Mose 1 und aus 1. Mose Kapitel 2. Ich beginne 1. Mose 1 ab Vers 26. 1. Mose 1 ab Vers 26. Und Gott sprach: Lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich. Die sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde, auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Im Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über alles Lebendige, das sich regt auf der Erde. Und Gott sprach: Siehe, ich habe euch alles samentragende Gewächs gegeben, das auf der ganzen Erdoberfläche wächst, auch alle Bäume, an denen samentragende Früchte sind, die sollen euch zur Nahrung dienen. Aber allen Tieren der Erde und allen Vögeln des Himmels und allem, was sich regt auf der Erde, allem, in dem eine lebendige Seele ist, habe ich jedes grüne Kraut zur Nahrung gegeben. Und es geschah so. Und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der sechste Tag. Und jetzt lese ich weiter im Kapitel 2 ab Vers 18 bis Vers 25. Und Gott der Herr sprach: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die ihm entspricht. Und Gott, der Herr, bildete aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels und brachte sie zu dem Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde und damit jedes lebendige Wesen den Namen trage, den der Mensch ihm gebe. Da gab der Mensch jedem Vieh und Vogel des Himmels und allen Tieren des Feldes Namen. Aber für den Menschen fand sich keine Gehilfin, die ihm entsprochen hätte. Da ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen. Und während er schlief, nahm er eine seiner Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Und Gott der Herr bildete die Rippe, die er von dem Menschen genommen hatte, zu einer Frau und brachte sie zu ihm. Da sprach der Mensch: Das ist endlich Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Sie soll Männin heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und sie werden ein Fleisch sein. Und sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und sie schämten sich nicht. Was lehrt uns dieser Bericht über die Schaffung von Mann und Frau? Nun, sie sind beide etwas ganz Besonderes. Sie sind die Krone der Schöpfung. Ja, sie wurden zuletzt geschaffen. Und Gott hat sie nicht einfach so geschaffen, sondern er hatte eine ganz bestimmte Absicht mit ihnen. Sie sollten Gott in der Welt verherrlichen. Die ganze Schöpfung wurde von Gott geschaffen, um ihn zu verherrlichen und um mit seiner Herrlichkeit erfüllt zu werden. Paulus schreibt uns im Römerbrief: Denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen. Die ganze Schöpfung ist da, um Gott zu verherrlichen. Aber der Mensch hat hier eine besondere Stellung. Er ist die Krone der Schöpfung. Das ist der erste Punkt. Das wird zuerst deutlich. Er wurde zuletzt geschaffen. Und interessanterweise, die Frau wurde als allerletztes geschaffen. Also zuerst wurde der Mann geschaffen und dann war die Schöpfung noch nicht perfekt. Sie war noch nicht vollkommen. Es fehlte noch was. Und es war die Frau, die dann die Schöpfung zur Vervollkommnung, zur Erfüllung gebracht hatte. Die Frau war die Spitze der Schöpfung. Dem Menschen wurde als einziges Geschöpf von Gott direkt der Lebensodem eingehaucht. Nur vor der Erschaffung des Menschen hören wir von dieser göttlichen Vorankündigung: Lasst uns Menschen machen. Gott macht damit deutlich, dass er jetzt etwas ganz Besonderes schaffen will. Nämlich etwas in seinem Bild. Alle anderen Geschöpfe wurden nach ihrer Art geschaffen. Er machte ein jedes nach seiner Art. Aber der Mensch ist im Bilde Gottes geschaffen. Und dann spricht Gott den Menschen an. Das ist auch etwas Besonderes. Gott spricht zum Menschen. Er gibt ihm einen Auftrag, ein Gebot. Der Mensch soll über die restliche Schöpfung herrschen. Und dann segnet Gott den Menschen. Auch das ist besonders, ein besonderer Segen für den Menschen. Und was bedeutet das? Was bedeutet es, gesegnet zu sein? Wenn Gott den Menschen segnet, dann bedeutet das, dass er den Menschen befähigt, ihn zu verherrlichen. Wer gesegnet ist, der ist von Gott befähigt, nach seinem Willen zu leben, seinen Willen zu tun und damit Gott zu verherrlichen. In all diesen Punkten, die deutlich machen, dass der Mensch die Krone der Schöpfung ist, wird kein Unterschied zwischen Mann und Frau gemacht. Beide sind die Krone der Schöpfung. Beide sind im Bilde Gottes geschaffen. Beide sollen über die Erde herrschen und beide sollen Gott verherrlichen. Also der Schöpfungsbericht betont zunächst einmal die Gleichheit von Mann und Frau. Im zweiten Kapitel werden dann aber auch Unterschiede beschrieben. Mann und Frau sind bei aller Gleichheit eben nicht in jeder Beziehung gleich, sondern der Mann ist das Haupt und die Frau seine Gehilfin. Gleichheit und Verschiedenheit, die werden auch schon im Schöpfungsbericht, also im 1. Mose 1, Vers 27 verdeutlicht. Da steht, und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Also sie sind Mann und Frau, verschieden, aber beide im Bilde Gottes geschaffen. Sie sind gleich und doch verschieden. Das widerspricht sich natürlich in unserem Auge, in unserer Sicht. Das ist ein Paradox. Aber genau das sagt die Bibel. Gott hat es genau so gewollt, um verherrlicht zu werden. Und wenn Gott genau dadurch verherrlicht wird, dass Mann und Frau gleich sind und zugleich verschieden sind, dann bedeutet das für uns Segen. Dann ist das etwas Gutes für uns. Alles, was Gott verherrlicht, ist gut für uns. Und dann ist es eben nicht gut, wenn man diese Unterschiede verwischen will oder aufheben will. Also wir wollen jetzt uns anschauen, in welchem Sinne Mann und Frau gleich sind und in welchem sie verschieden sind und was das bedeutet. Die Gleichheit von Mann und Frau. Was ist denn mit dem Ebenbild Gottes gemeint? Was bedeutet es, dass wir im Bilde Gottes geschaffen sind? Man kann sicher allgemein definieren, dass der Mensch Vernunft hat, ein Gewissen hat, Kreativität hat. Viele Dinge, die uns vom Tier unterscheiden und die uns mit Gott ähnlich machen. Aber im Lichte der 5 Bücher Mose und darüber hinaus, der ganzen Bibel, liegt der Schwerpunkt nicht auf diesen besonderen Fähigkeiten des Menschen, sondern der Schwerpunkt liegt darauf, dass der Mensch Gottes Heiligkeit, Gottes Charakter widerspiegeln soll. Indem der Mensch Gottes Herrlichkeit in der Welt widerspiegelt, ist er ein Ebenbild Gottes. Und die Frage ist jetzt, ja, wie spiegelt denn der Mensch Gottes Charakter wider, Gottes Herrlichkeit wider? Und die Antwort lautet, indem er Gottes Gebote erfüllt. Indem er nach dem Willen Gottes lebt. Gottes Gebote zeigen uns ja das Wesen Gottes, zeigen uns ja den Charakter Gottes. Und wenn wir nach diesen Geboten leben, dann sind wir ein Bild für Gott in dieser Welt. Dann zeigen wir durch unser Leben, wie Gott ist. Ich liebe meinen Nächsten wie mich selbst. Und damit zeige ich, dass Gott Liebe ist. Und dieses Prinzip wird hier auch schon im ersten Kapitel der Bibel deutlich, an dem ersten Gebot, welches der Mensch von Gott erhält. An seiner Stelle über die Erde zu herrschen. Nun, das bedeutet natürlich auch, dass der Mensch im Dienst Gottes steht und Rechenschaft Gott gegenüber geben muss. Wir können das also gut mit einer Statue eines Königs vergleichen. Ein König ließ von sich eine Statue oder mehrere Statuen aufstellen, weil er eben selber nicht überall in seinem Reich sein konnte. Und wenn die Menschen nun gekommen sind und haben da diese Statue des Königs gesehen, dann wussten sie, aha, hier ist also der Herrschaftsbereich eben dieses Königs. Und wir Menschen, wir sind Statuen Gottes. Und zwar lebendige Statuen Gottes. Gott hat den Menschen in seinem Ebenbild geschaffen und macht damit deutlich, dass diese Welt der Herrschaftsbereich Gottes ist. Und da diese ganze Welt der Herrschaftsbereich Gottes ist, soll der Mensch sich vermehren und auf diese Weise nach und nach die Welt ausfüllen und Gott damit in der ganzen Welt verherrlichen. Und dazu segnet Gott den Menschen. Er macht ihn fruchtbar, er setzt ihn als Herrscher ein, er begabt ihn zur Arbeit. Der wunderbare Garten Eden, den Gott gemacht hat und den Menschen da hineingesetzt hat, der sollte sich durch und mit den von Gott gesegneten Menschen Stück für Stück über die ganze Erde ausbreiten. Die ganze Erde sollte erfüllt werden mit Gottes Herrlichkeit. Der Mensch, Mann und Frau sind im Ebenbild Gottes geschaffen. Beide sollen ihn in der Welt widerspiegeln, indem sie die Welt erfüllen und an Gottes Stelle in der Welt herrschen. Der Segen und der Auftrag gehen an beide Geschlechter. Jedoch haben beide Geschlechter darin versagt. Durch den Sündenfall. Und nachdem der Mensch gefallen ist, hat der Mensch aber immer noch diesen Auftrag. Er soll immer noch Gott in der Welt verherrlichen. Aber es gibt nur einen Menschen, der diesen Auftrag, ja die Bestimmung des Menschen erfüllt hat. Und das ist Jesus Christus. Der menschgewordene Sohn Gottes hat Gott in vollkommener Weise verherrlicht, indem er Gottes Gebote erfüllt hat. Christus sagt, ich bin nicht gekommen, um aufzuheben, sondern ich bin gekommen, um zu erfüllen. Und jeder Mensch, egal ob Mann oder Frau, ist deshalb auf Christus angewiesen. Und deshalb habe ich heute aus Kolosser 1 gelesen. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Und dann noch ein Stück weiter hinten, denn es hat Gott wohlgefallen, dass in ihm alle Fülle wohnen sollte und er durch ihn alles mit sich versöhnte, es sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. Hierin sind Mann und Frau auch gleich. Sie beide brauchen Erlösung durch Gott. Beide brauchen Vergebung ihrer Schuld. Beide brauchen Christus, um ihre Bestimmung zu erfüllen und Gott zu verherrlichen. Und gerade indem Gott uns durch Christus errettet und wir das im Glauben annehmen und ergreifen und dazu Gottes Kinder werden, verherrlichen wir Gott. So wird Gottes Gnade, Gottes Macht in der Welt verkündet und sein Name geheiligt. Nicht aus uns heraus können wir das tun, sondern durch Christus. Mann und Frau haben den gleichen Wert und die gleiche Würde vor Gott. Aber die Tatsache, dass Gott den Menschen als Mann und Frau geschaffen hat, die muss uns jetzt davor warnen, unqualifizierte Gleichmacherei zu betreiben zwischen den Geschlechtern. Gott will, dass Männer Männer sind und Frauen Frauen. Und wir werden jetzt im nächsten Punkt sehen, dass es da um mehr geht als um unsere anatomischen Unterschiede. Die Verschiedenheit von Mann und Frau. Die Verschiedenheit, die wird dann eben im zweiten Kapitel ausführlich beleuchtet. Und hier ist es auch wichtig zu wissen, dass 1. Mose 2 kein zweiter Schöpfungsbericht ist, der sozusagen parallel zum ersten hinzugefügt ist, dass es da zwei verschiedene Schöpfungsberichte gibt, die sich vielleicht auch da und dort ein bisschen widersprechen. Sondern dieses zweite Kapitel ist die notwendige Ergänzung zum Schöpfungsbericht aus dem ersten Kapitel. Es werden einige wichtige Dinge aus dem ersten Kapitel hervorgehoben und näher erklärt. Uns werden wichtige Informationen gegeben über den Menschen und über seinen Auftrag und wie er diesen Auftrag erfüllen soll. Und da wird jetzt klar, dass Mann und Frau unterschiedliche Aufgaben, unterschiedliche Rollen haben, um den einen Auftrag zu erfüllen. Gott setzt den Adam, den er zuerst geschaffen hat, in den Garten Eden. Er soll den Tieren einen Namen geben. Das macht er nicht nur, damit halt die Tiere einen Namen haben und damit man sich besser verständigen kann über die Tiere, sondern daran wird jetzt deutlich, dass Adam der Herr über die Tiere ist, dass er über sie herrscht. Ja, das ist ein biblisches Prinzip. Wenn Gott zum Beispiel einer Sache einen Namen gibt, zum Beispiel einer Person, dann macht er deutlich, dass sie jetzt in seinem Dienst steht. Da kommt Petrus zu Jesus und Simon kommt zu Jesus und Jesus sagt, du sollst Petrus heißen und gibt ihm dann seinen Dienst, nimmt ihn in seinen Dienst. Und genauso dieses Prinzip wird es auch hier deutlich, der Mensch soll die Tiere benennen und macht damit deutlich, dass er der Herrscher über diese Tiere ist. Aber hier wird noch etwas deutlich. Gott führt Adam vor Augen, dass es kein Wesen gibt, welches ihm entspricht. Gott hat ja nicht vergessen, die Frau zu schaffen. In Vers 18, also bevor Gott alle Tiere zu Adam bringt, da sagt er ja schon, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Aber der Mensch sollte es jetzt selber erkennen. Es gibt so viele verschiedene Tiere, keines entspricht mir. Und diese zeitversetzte Schaffung des Menschen hat auch die Bedeutung, dass Gott schon dadurch die Stellung des Mannes und die Stellung der Frau bestätigt. Paulus schreibt uns dazu im 1. Timotheus, Kapitel 2, Vers 12, einer Frau gestatte ich nicht, dass sie lehre, auch nicht, dass sie über den Mann Herr sei, sondern sie sei still. Und jetzt kommt die Erklärung, warum? Denn Adam wurde zuerst gemacht, danach Eva. Also das hatte seinen tieferen Sinn, dass es da erst Adam und erst danach Eva geschaffen wurde. Adam konnte seinen Schöpfungsauftrag, ja, herrsche über die Erde, vermehre dich, das konnte er nicht alleine erfüllen. Er merkte, dass unter den Tieren kein Partner da war, der ihm entsprach. Irgendetwas fehlte. Und nun ließ Gott Adam in einen Schlaf fallen und machte aus seiner Rippe die Frau. Und als Adam dann wieder zu sich kam und die Frau sah, da war er entzückt. Und die ersten Worte des ersten Mannes, die uns überliefert sind in der Bibel, diese Worte bilden einen Freudenruf, das über die Frau, das ist Poesie, was der Mann hier sagt. Der war also hin und weg von der Frau, der war verliebt. Der wusste, das ist meine Entsprechung. Da ist endlich Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Die soll Männin heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Stellt euch vor, man ist den ganzen Tag damit beschäftigt, unzähligen Tieren einen Namen zu geben. Und jetzt kommt endlich die erste Frau. Was für ein Moment. Adam erkennt, dass da ein Geschöpf ist, welches ihm entspricht, welches anders ist als er, weiblich und doch ihm gleich. Das wird durch den Namen wunderbar deutlich. Mann heißt auf Hebräisch Ish und Frau heißt Isha. Also dieser Name ist eine Wesensbeschreibung, nämlich eben, dass die Frau vom Mann kommt und ihm entspricht, aber doch anders ist als er. Die Frau war keine Rivalin für Adam, sondern eine ihm würdige Partnerin, die einzige, die sein innerstes Verlangen stillen konnte. Und in diesem Geschehen gründet sich die Ehe. Gott sagt darauf im Vers 24, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden ein Fleisch sein. Gott fügt den Mann und die Frau, die von ihm genommen war, wieder zusammen. Aber jetzt auf vollkommenere, auf befriedigendere Art und Weise. Ja, sie sollen ein Fleisch sein, aber eben auf diese wunderbare Art und Weise. Mann und Frau verbinden ihr Leben im Bund der Ehe. Mann und Frau leben nicht mehr ihr eigenes Leben, sondern ein gemeinsames, in dem einer für den anderen da ist und sie beide zusammen Gott die Ehre geben, Gott verherrlichen. Matthew Henry hat das wunderbar ausgedrückt an dieser Stelle. Und ich will uns das mal vorlesen. Er schreibt, die Frau wurde aus einer Rippe aus Adams Seite gemacht, nicht aus seinem Kopf, um über ihn zu herrschen, nicht aus seinen Füßen, um von ihm zertrampelt zu werden, sondern aus seiner Seite, ihm gleichgestellt, um unter seinem Arm Schutz zu finden und nahe der Liebe seines Herzens zu sein. Und dann steht da, Mann und Frau, sie waren beide nackt und schämten sich nicht. Das heißt, sie hatten nichts voreinander zu verbergen. Sie lebten in vollkommener Einheit. Das ist Gottes herrlicher Plan gewesen. Das ist Gottes Geschenk gewesen. Das ist keine gesellschaftliche oder kulturelle Entwicklung gewesen, dass wir Ehe haben, sondern das hat Gott gemacht. Für uns und zu seiner Verherrlichung. Was bedeutet es für den Mann, das Haupt zu sein? Das Haupt in dieser Ehebeziehung zu sein? Erstmal möchte ich sagen, was es nicht bedeutet. Haupt sein bedeutet nicht Herrschsucht. Leider und sicher wird das oft so ausgelegt und so verstanden. Ja, feministische Theologen, für die ist das eins. Wenn einer Haupt ist, dann bedeutet das zugleich, dass er ein Herrschsüchtiger ist. Ja, wenn der Mann das Haupt ist und die Frau sich unterordnen soll, dann bedeutet das, dass der Mann machen kann, was er will und die Frau muss sich fügen. Fast schon wie ein Herr und sein Sklave. Aber der Mann ist das Haupt nicht um des Herrschens willen, sondern um Gottes willen. Er trägt als Haupt die Hauptverantwortung, Gott zu verherrlichen. Das ist dadurch ausgedrückt. Die Frau soll ihn dabei unterstützen. Und diese Führung des Mannes wird jetzt ganz konkret deutlich an zwei Punkten. Die erste Sache ist, dass Adam der Eva einen Namen gibt. Es ist also der Mann, der Frau erklärt, in welcher Beziehung sie zu ihm steht. Sie soll Männin heißen. Sie ist mir gleich und doch ist sie eben meine Gehilfin, mir zur Seite gestellt. Und der andere Punkt, wo es deutlich wird, ist der Auftrag, den der Mann erhält, dass er Vater und Mutter verlassen soll und einen neuen Haushalt gründen. Das heißt, er soll diesen Haushalt gründen. Er soll für die Frau sorgen. Es ist seine Verantwortung, nicht die Verantwortung der Frau. Der Mann verlasse Vater und Mutter. Der Mann darf seine Frau nicht unterdrücken oder bevormunden. Und wenn er es dennoch tut, dann kann er das nicht mit der Bibel begründen, sondern dann hat er seine Aufgabe falsch verstanden. Der Mann soll seine Frau beschützen und für sie sorgen. In seiner Verantwortung liegt es, seine Frau und seine Ehe so zu führen, dass Gottes Schöpfungsauftrag erfüllt wird. Das heißt, dass Gott verherrlicht wird. Seine Frau und seine Ehe, also sie beide zusammen, sollen Gott verherrlichen. Raymond Ortland, ein Theologe aus Amerika, hat es sehr gut zusammengefasst. Ich lese uns mal diese Definition vor. In einer Partnerschaft von zwei geistlich gleichwertigen menschlichen Wesen, Mann und Frau, trägt der Mann die primäre Verantwortung, die Partnerschaft in eine Richtung zu führen, die Gott ehrt. Die Frau trägt natürlich auch Verantwortung. Sie soll ihre Rolle erfüllen und auch dadurch soll sie eben Gott verherrlichen. Aber der Mann trägt die primäre Verantwortung. Was bedeutet es nun für die Frau, die Hilfe des Mannes zu sein? Ja, eine Gehilfin, die ihm entspricht. Da steckt drin, dass die Frau dem Mann gleich ist. Der Mann kann eben nur mit ihr eine Partnerschaft auf seiner Ebene eingehen. Aber zugleich ist die Frau seine Hilfe, sein Beistand. Und indem die Bibel die Frau Hilfe nennt, macht sie deutlich, dass sie eben nicht die Sklavin des Mannes ist, sondern seine ebenbürtige Ergänzung. Ist deshalb der Mann eine Bedrohung für die Frau? Ist sie weniger wert als der Mann? Hat sie eine niedere Aufgabe als der Mann? Nein. Sie hat den gleichen Wert und die gleiche Würde wie der Mann. Aber Mann und Frau haben verschiedene Aufgaben, verschiedene Rollen, um sich zu ergänzen und in einen Auftrag zu erfüllen. Und die Rolle der Frau ist es, nicht zu führen, sondern unter der Führung des Mannes zu stehen und den Mann darin zu unterstützen. Also die Frau soll den Mann nicht nur unterstützen, indem sie für ihn kocht und immer das Haus sauber hält, sondern sie soll ihn in seiner Aufgabe unterstützen, der Führung. Das heißt nicht, sie soll die Führung übernehmen, aber sie sollen ihn darin stützen. Ich denke, wir werden heute dazu noch einiges hören. Ich kann das jetzt hier nicht weiter ausführen. Mann und Frau sein wurde von Gott festgelegt. Sie haben dieselbe Natur, sie sind ein Fleisch, sie sind geistlich, intellektuell gleichgestellt und gleichzeitig gibt es grundsätzliche Unterschiede. Körperliche Unterschiede sowieso, aber auch Unterschiede in den Emotionen. Ja, in der Psychologie, da gibt es unheimlich viele Untersuchungen dazu, die deutlich machen, dass das Geschlecht nicht nur eine äußerliche Sache ist, sondern dass das Geschlecht das ganze Wesen des Menschen bestimmt. Und sie haben diese Unterschiede nicht, um benachteiligt oder bevorzugt zu werden, sondern um ihre jeweilige von Gott bestimmte Rolle erfüllen zu können. Beide Geschlechter werden, wenn sie es tun, Erfüllung finden und Gott verherrlichen. Aber Mann und Frau fanden nicht ihre Erfüllung, sondern sie zweifelten durch die Versuchung des Teufels an Gottes guten Willen für sie. Ja, Gott enthält euch etwas vor. Gott will euch unterdrücken. Ihr könntet viel mehr wissen, ihr könntet viel mehr erreichen. Und es ist sicherlich vom Teufel ganz bewusst so gemacht worden, dass er die Frau ansprach, die eben untergeordnet war unter den Mann. Und darum möchte ich zuletzt noch einmal den Sündenfall betrachten, ganz kurz, und was das jetzt verändert hat oder was das auch nicht verändert hat. Bei der Versuchung durch die Schlange haben beide, Mann und Frau, in ihrer Verantwortung, in ihrer Aufgabe versagt. Die Frau übernimmt die Führung und der Mann gibt sie ab. Eva führt das Gespräch mit der Schlange, isst von der Frucht und gibt Adam davon. Ja, da steht nicht, die Frau nahm und aß und der Mann nahm und aß, sondern die Frau gab dem Mann und der Mann aß. Noch bevor sie überhaupt von der verbotenen Frucht aßen, befanden sie sich auf dem Weg der Sünde, weil sie ihre jeweilige, von Gott bestimmte Aufgabe nicht erfüllten. Ja, merken wir das. Die Sünde war nicht erst, dass sie dann die Frucht gegessen haben, sondern schon davor haben sie ihre Aufgabe nicht erfüllt, haben sie ihre Rolle verlassen. Eva widersetzte sich der Führungsrolle ihres Mannes und sie war dann die Anführerin auf dem Weg zur Sünde. Adam dagegen gab seine Führung auf und folgte der Frau. Weil Mann und Frau ihre Rollen vertauschten, fiel der Mensch von Gott ab. Das Hauptsein des Mannes ist also kein Gericht über die Frau aufgrund des Sündenfalles. Ein Gericht, welches dann aufgrund der Erlösung durch Christus wieder aufgehoben wird, so wie legen es feministische Theologen aus. Der Mann ist Herrscher über die Frau, ja, warum? Wegen 1. Mose 3, Vers 16, der Mann soll über dich herrschen, ein Gerichtswort. Aber jetzt, wo Gott Jesus uns befreit hat, sind sie wieder völlig gleich. Nein, dass der Mann das Haupt ist und die Frau die Gehilfin. Das ist Gottes gute Schöpfungsordnung zum Segen für Mann und Frau. Und diese Schöpfungsordnung gilt vor und gilt nach dem Sündenfall. Aber die Gleichmachung und der Tausch der Geschlechterrollen, der führt dagegen zur Sünde und zu weiteren Sünden. Das ist Sünde und es führt zu weiteren Sünden. Es stimmt, Christus ist gekommen, um Männer wie Frauen von der Sünde und ihrem Fluch zu erlösen. Männer wie Frauen können im Glauben an Christus erkennen, dass sie ihren wahren Wert eben nicht in sich, in ihrer Leistung, in ihrer Stellung haben, sondern in Gott und in seinem Sohn, Jesus Christus. Und dass sie gerade indem der Mann das Haupt und die Frau die Gehilfin ist, Gott verherrlichen. Paulus deutet die Ehe sogar auf Christus und die Gemeinde. Christliche Ehen sind ein Bild, sind ein Zeugnis in der Welt für die Beziehung zwischen Christus und der Gemeinde. Und in dieser Beziehung geht es eben nicht um Herrschsucht, egal von welcher Seite, sondern um Aufopferung, um Liebe, um Demut und um die Verherrlichung und Anbetung Gottes. Gleichheit und Verschiedenheit des Menschen dienen der Verherrlichung Gottes. Und sie sind deshalb ein Segen für uns. Gleichheit und Verschiedenheit sollten Mann und Frau zu gegenseitiger Achtung führen. Sie sind beide Ebenbilder Gottes. Und sie bedürfen einander, um die darin enthaltene Bestimmung des Menschen zu erfüllen, Gott zu verherrlichen. Amen. Und der Friede Gottes, der alle Vernunft übersteigt, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.